In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist der Cheftrainer der SV Gundamatik Ried, Maximilian Senf, bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihm über den beinharten Kampf gegen den Abstieg. Schaffen die Rieder noch den Ligahalt? In der Admiral-Bundesliga möchte der Cheftrainer auch über den Sommer hinaus bei den Riedern tätig sein. Und wo sieht er sich noch im weiteren Verlauf seiner Trainerkarriere?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 191.
Hereingehört bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Alfred Tater, Martin Konrad und Otto Rosenauer begrüßen heute recht herzlich den Cheftrainer der SV Gundamatik Ried, Maximilian Senf. Herzlich willkommen und gleich einmal vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Das Ganze in einer sportlich alles anderen als einfachen Situation. Ist nicht selbstverständlich. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich sehr und war dann trotzdem gut möglich, mir die Zeit zu nehmen und freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde.
Ja, wir freuen uns auch. Weniger erfreulich war natürlich das Ergebnis für die SV Gundamatik Ried am vergangenen Freitag. Da gab es in der Quali-Gruppe das Duell Letzter gegen Vorletzter. Die Alterer setzten sich in Ried am Ende knapp mit 1:0 durch. 83. Minute Eigentor von David Ung auf unglückliche Art und Weise. Wir werden noch ganz genau über diesen Treffer sprechen, aber Maximilian Senf, jetzt einmal mit ein paar Tagen Abstand. Wie sehr schmerzt weiterhin diese Heimniederlage? Wie wurde sie aufgearbeitet?
Ja, der Schmerz wird von Tag zu Tag eine Spur weit geringer. Ganz weg ist er nicht. Ich denke, das geht auch nicht, wenn man mit Herz und Seele dabei ist. Aber gleichzeitig versuchen wir dann auch ein Stück weit aus dem Schmerz gleichzeitig vielleicht ein Stück weit eine gewisse Wut und Aggression Blickrichtung Samstag rauszuziehen, weil das wird es brauchen. Und dementsprechend beschäftigt uns heute nicht mehr sehr stark, sondern wir sind eigentlich schon mitten in der Trainingswoche Blickrichtung Hartberg.
Ja, da gibt es das Auswärtsspiel am Samstag dann eben in Hartberg. Alfred, du hast das Spiel natürlich auch mitverfolgt am vergangenen Freitag, der beinharte Kampf gegen den Abstieg. Die Rieder hätten aber auch, ich sage jetzt, es haben Nuancen entschieden, auch gut und gerne mit etwas Spielglück die Partie gewinnen können.
Ja, ich habe schon mir gedacht, dass im Laufe des Spiels das wird ein Kampf bis zur letzten Minute werden und so wie in den meisten Spielen der Qualifikationsrunde kannst du eigentlich nie ahnen, wie das Spiel jetzt ausgeht. Es ist immer auf Messerschneide gewesen in den meisten Fällen, mit Ausnahme dieses WSG 14:0 zu Hause gegen WRC, da war nach ein paar Minuten schon zusammengeräumt. Aber insgesamt, auch die Rieder haben ja tolle Leistungen gebracht in der Qualifikationsrunde, aber leider nie einen Sieg eingefahren, der ihnen wirklich weitergeholfen hätte. An diesem Wochenende gegen Alltag wäre er ziemlich vonnöten gewesen. Und dann passiert dieses Eigentor am Ende und jetzt sind die Karten natürlich ganz schlecht verteilt.
Ja, und du hast es gesagt, 3 Punkte Rückstand haben die Rieder, dazu die Alltag das Sternchen. Rechnest du damit, dass es sich für die SV Ried noch ausgeht mit dem Ligaerhalt?
Ja, die Sache liegt mal zunächst ganz klar bei Ried. Sie müssen die Hausaufgaben machen. Ja. Egal, was auf den anderen Plätzen passiert, da haben ja sie keinen Zugriff, beziehungsweise können ja auch das gar nicht verändern, was auf den anderen Plätzen ist. Das eigene kann man durchaus verändern zu seinen Gunsten. Und das ist der sportliche Auftrag an das Team. Sie müssen 6 Punkte holen. So einfach ist die Sache. Was dann rauskommt am Ende, dann kann man sich wenigstens nichts vorwerfen, wenn es nicht gelingt. Aber wenn man es gar nicht schafft, aus eigener Kraft da wenigstens dabei zu bleiben, dann ist der bittere Gang in die zweite Liga nicht mehr zu verhindern.
Ja, Maximilian Senft, ist es so einfach? 2 Spiele, 6 Punkte und dann bleibt die SV Gundamatik Ried in der Admiral-Bundesliga?
Also einfach ist es sicher nicht. Und wie es der Alfred richtig sagt, wir müssen mal unsere Hausaufgaben erledigen. Und es liegt dann jetzt eben leider nicht mehr in unserer Hand, dass Alltag nicht genug Punkte holt. Aber dementsprechend sind wir darauf fokussiert, jetzt mal dieses Wochenende einen Dreier einzufahren. Und ich glaube, dann kann es nochmal eine richtig heiße Woche werden. Und wir spielen dann nochmal daheim gegen WRC, was natürlich schon auch noch einmal einen richtigen Push geben kann. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir mal gegen Hartberg 3 Punkte holen. Alles andere sind dann Hirngespinste.
Ja, Martin, wie hoch schätzt du noch die Wahrscheinlichkeit ein, dass es die SV Gundamatik Ried doch noch schafft, jetzt dann in den vergangenen oder ausbleibenden 2 Spielen das Punktemaximum zu erreichen? In Hartberg ist ja nicht ganz einfach und der Gegner liegt ja den Riedern nicht wirklich so in dieser Saison.
Ja, möglich ist es natürlich, klar. Ob dann der Gegner Alltag ist, zulässt, dass du trotzdem in der Liga bleibst, ist eine andere Frage. Allein mir fehlt deshalb ein wenig der Glaube, gar nicht einmal von den spielerischen Möglichkeiten her, aber ich habe das schon angesprochen, da gab es ja einige Spiele, auch das Spiel gegen die WSG zum Beispiel, wo du oder auch den Eindruck man einfach gehabt hat, da muss Ried mehr als einen Punkt holen. Das ist weniger der Punkt. Der Punkt ist für mich eher im Jahr 2023, lasse ich einmal dieses Cup-Viertelfinale gegen den Sportclub beiseite, hat es einen Sieg gegeben gegen Altach. Insgesamt 4 Siege in 30 Spielen.
Ja gut, vor der Niederlage gegen die Altacher gab es, glaube ich, 5 Remis in Serie. Warum spielt der SV Ried so oft unentschieden, Maximilian Senft?
Ja, das hat, denke ich, mehrere Gründe, so wie es immer ist, wenn die Leistungen oder die Ergebnisse vor allem nicht zufriedenstellend sind. Und ein großer Grund ist ganz sicher, dass wir in vielen Spielen unsere Torchancen einfach auch nicht genutzt haben. Es bringt uns dann auch nichts, wenn wir im unteren Playoff nach der Expected Goals Difference zweiter Platz sind. Wenn wir die Tore nicht machen, können wir diese ganzen Statistiken alle in den altbekannten Mülleimer treten, und das ist sicher ein großes Thema, ist sicher unsere Chancenauswertung. Andererseits gab es schon wirklich extrem viele enge Spiele mit sehr, sehr, sehr engen Schiedsrichterentscheidungen, die dann auch nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind, wo ich denke, jeder Einzelne für sich irgendwo argumentierbar ist. Es in der Summe schon sehr heftig war im unteren Playoff, muss man sagen.
Ja, dann sprechen wir gleich darüber, natürlich über den Gegentreffer bzw. das unglückliche Eigentor von David Unger gegen die Altacher. Nach dem Corner gab es den Kopfball, ich glaube Stefan Hautum war es, und bei diesem stand Jäger, ich sage es einmal vorsichtig, ziemlich sicher im Abseits, irritierte auch wohl Torhüter Schein Radlinger. Die Szene war anhand der TV-Bilder leider nicht eindeutig aufzulösen. Natürlich extrem bitter für Sie und Ihre Mannschaft. Was genau ärgert Sie jetzt daran, dass der VAR den Schiedsrichter nicht zum On-Field-Review gebeten hat oder dass es tatsächlich keine besseren TV-Bilder gegeben hat, beziehungsweise gibt?
Ja, ist dann beides ärgerlich auf jeden Fall. Wir haben die Hintertorkamera, und da ist es ganz eindeutig aufzulösen. Und ich denke, wenn die Schiedsrichter dieses Bild hätten, dann hätte es auch eine glasklare Abseitsstellung gegeben. War in dem Fall nicht, ist extrem bitter. Und trotzdem, ist natürlich unser Job, dass wir unseren Erfolg nicht davon abhängig machen, ob jetzt eine Schiedsrichterentscheidung in diesem Spiel für oder gegen uns ist, die ja trotz alledem sehr, sehr eng ist, sondern unser Job ist, dass wir einfach die Wahrscheinlichkeit so erhöhen, dass uns solche engen Entscheidungen nicht aus der Bahn werfen, und das ist passiert, und dementsprechend ist das eine sicher ärgerlich, dass in dem Fall der VAR das nicht so auflösen konnte, wie es die Woche davor gegen WSG gegen uns schon der Fall war. Aber andererseits müssen wir uns schon selbst an der Nase nehmen. Dieses Spiel hätten wir um einiges besser spielen müssen.
Alfred, ich fand das wirklich bemerkenswert. Maximilian Senft im Interview bei uns nach dieser unglücklichen Heimniederlage gegen die Altacher war sehr gefasst, hat das auch angesprochen, diese mögliche Abseitsposition. Und hat dann aber sofort auch gesagt, aber ich möchte jetzt gar nicht zu lang drüber reden, ist ärgerlich. Aber wir ärgern uns am meisten, dass wir mit 0-1 verloren haben, dass wir eben nicht den Ausgleich erzielen konnten, beziehungsweise nicht gewonnen haben. Wie sehr fandest du das beeindruckend? Kampf gegen den Abstieg, es geht um so unglaublich viel Emotionen, Spiel mit. Ich fand es beeindruckend, ehrlicherweise.
Ich muss sagen, dass die persönliche Entwicklung auch eine Rolle spielt. Ich zum Beispiel als Trainer der Wiener habe in einem Jahr 6.000 Euro gezahlt wegen Schiedsrichterkritik und so weiter.
Ich kann mich noch gut erinnern.
Damit will ich sagen, da war ich aber auch schon jenseits der 50 oder knapp um die 50. Also eigentlich sollte man meinen, persönlich bereits so weit stabil, dass man das aushält, was auf dem Spielfeld passiert. Auch wenn man den Eindruck hat, man wird von Schiedsrichtern nicht bevorzugt, sondern eben andersherum. Aber Maximilian hat hier bereits eine weitere Entwicklung als ich hinter sich. Hat einen stabileren Charakter, um sich in solchen Situationen nicht so weit hinauszulehnen und da vielleicht beleidigend zu werden und so weiter, das würde nur Geld kosten und Reputation. Und so gesehen ist das völlig richtig und professionell in Ordnung, wie er sich hier gefasst der Situation gestellt hat.
Ja, Martin, deine Einschätzung noch zu dieser Entscheidung, dass der Treffer gezählt hat. Dann gibt es ja auch natürlich Kritiker, die sagen, warum gibt es nicht in jedem Stadion beim Strafraum 16 hoch, nennen wir das Ganze, warum gibt es da nicht einfach eine Kamera, die dort fix befestigt ist? Ich kann sagen, es liegt nicht an uns, sondern es liegt auch an den 12 Vereinen der Bundesliga und vor allem auch an der Bundesliga.
Ne, es liegt an der Technik, wobei auch eine Kamera mit einer fixen Position nicht immer das Nonplusultra ist. Insofern, wir brauchen uns nicht jetzt, finde ich, darüber, wir können uns gerne unterhalten. Fakt ist, es gibt eine Einstellung, eine Hintertorkamera, die es vermuten lässt, aber es ist kein definitiver Beleg und kein definitiver Beweis, ja, weil es verzerrt ja trotzdem, ja, es ist ja eine andere Perspektive. Wie oft haben wir sogar von der 16er Hochperspektive, wo wir sagen, der dürfte vorne sein und dann kommt plötzlich die kalibrierte Linie und wir reden dann auch von internationalen Spielen, wo es noch mehr Technik gibt, noch mehr und noch exakter alles gemessen wird, sage ich jetzt einmal, weil da auch mehr Kameras sind und dann sind wir selbst überrascht, dass da offensichtlich die Fußspitze doch nicht vorne war oder eben doch vorne ist. Also ich will damit nur sagen, es ist letztlich eine Vermutung, es gibt keinen Beleg und wenn es keinen Beleg gibt, sage ich als erstes, kann ich ja nicht die Entscheidung der Verantwortlichen auf dem Feld overrulen. Also alles andere wäre ja absurd, ja? Wenn wir auf Vermutungen jetzt sagen, ja, das wird wahrscheinlich abseits gewesen sein und die nächste Frage ist ja dann, hat er beeinflusst, weil nur dann ist es ja letztlich eine strafbare Abseitsposition. Insofern sind wir da bei sehr viel im Konjunktiv. Und das würde ja den umgekehrten Weg genauso haben. Es ist Pech, ich sage es ganz ehrlich, es ist Pech, dass die Technik in dem Fall nicht in der Lage war, eine kalibrierte Linie zu ziehen, um eben dann einen zweiten Entscheidungsfaktor herzuziehen, gibt es eine Beeinflussung oder nicht, wenn eben der Spieler davor im Abseits war. Also das ist wirklich, wie es der Maximilian Senfter angesprochen hat, ein Pech. Insofern, weil in der Woche davor gab es die Linie, da gab es eine Abseitsstellung und dann war man eben der Meinung, hier gibt es eine Beeinflussung von Lackner und deshalb war es eben dementsprechend dann auch eine Entscheidung von den Unparteiischen nach einem On-Field-Review. Also das ist ja leider so und das wird auch immer wieder vorkommen. Man kann vieles auflösen, aber nicht alles und je weniger Technik und in Österreich sind bei solchen Spielen 6, 7 Kameras, desto schwieriger wird es. Und wenn wir 4 Kameras hätten, wie es übrigens in anderen Ligen, auch in Slowenien oder so gibt, dann wird es noch schwieriger. Also das ist einfach der Punkt.
Ja. Nur kurz, was ich gemeint habe, eben mit dieser 16 hoch, mit der Strafraumkamera. Es waren leider Spieler der SV Gundermatik Ried verdeckt und daher konnte diese kalibrierte Linie nicht gezogen werden. Und dann brauchen wir in weiterer Folge, ja, leider aus Sicht der Ried auch gar nicht mehr darüber diskutieren, ob Jäger, Schein, Radlinger, ja, aktiv irritiert oder Einfluss nimmt oder wie auch immer, den Zweikampf hat es gegeben. Da gibt es ja auch Standbilder. Aber jetzt haben wir auch schon darüber geredet, dass sich der VAR dann gemeldet hat beim Treffer. Auswärts bei der WSG Tirol, wie ärgerlich ist das dann, Maximilian Senf, dass es dann genau in diesem Fall andersrum möglich war, dass dann doch noch die Linie gezogen werden konnte? Und weitere Frage, war es für diese dann nachvollziehbar, dass Markus Lattner da aktiv im Abseits gedeutet wurde?
Also in dem Moment war es ja nicht nur ärgerlich, sondern natürlich auch unglaublicher Nackenschlag nochmal. Ich glaube, man hat die Bilder gesehen, wir arbeiten Woche für Woche darum, dass wir einen Dreier einfahren und schießen dieses Tor, ich glaube, in der 94. Minute und alle legen sich in den Armen und dann wird das Tor nochmal zurückgenommen. Also das war emotional schon von der absoluten Spitze in den Keller. Und gleichzeitig denke ich, kann man wahrscheinlich in dem Rahmen, den es für diese Entscheidung gibt, dazu argumentieren, dass der Markus Lackner den Verteidiger entscheidend stört. Sei es dahingestellt, ob der Kopfball tatsächlich woanders hingegangen wäre. Es findet eine kleine Berührung statt. Auch da ist das Bild extrem eng von der Abseitsstellung. Aber noch einmal, ich denke, es war ja nicht die einzige Entscheidung, die eng war bei uns. Es ist jede für sich wahrscheinlich in dem Rahmen argumentierbar. Also es sitzen ja schon dann auch Profis vor den Bildschirmen und ich glaube schon, dass die wissen, was sie machen. Es ist dann einfach ja in der Summe sehr, sehr bitter.
Aber Wolfgang Vierler hat ja auch in einem Interview bei uns gemeint, der Schiedsrichter ist vielleicht dazu verleitet durch den VAR, dass er einfach einmal laufen lässt und sich darauf verlässt, dass der VAR sich dann meldet, wenn es eben eine Fehlentscheidung war. Sehen Sie das ähnlich? Ist der Schiedsrichter vielleicht dadurch etwas zu passiv durch den VAR in seiner Beurteilung direkt auf dem Spielfeld?
Oh ja, ob er zu passiv ist, weiß ich nicht. Natürlich, in der Grundargumentation gebe ich ihm Wolfgang da recht. Das kann man aber dann wahrscheinlich dem Schiedsrichter am Feld auch nur ganz schwer ankreiden. Es gibt eben diese Entscheidung, dass es den VAR gibt und es ist dann wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit menschlich, dass man ein Stück weit dieser Verantwortung da abgibt. Ich denke, ja, die Bundesliga hat sich dazu entschieden und dann muss man damit auch leben. Natürlich, was eine Spur weit schon verloren geht durch das Ganze, ist ja diese persönliche Wahrnehmung am Platz und ich denke, es ist dann auch nicht immer jede Entscheidung, ich denke da zum Beispiel an die rote Entscheidung gegen WRC in unserem ersten Spiel gegen Belmen Beganovic, wenn man als Schiedsrichter daneben steht und die Situation in der Dynamik sieht, ich denke, dann hätte wahrscheinlich jeder hier die rote Karte gezückt. In der Slow Motion schaut das Ganze dann wieder ein bisschen anders aus und da besteht natürlich die Gefahr, dass durch Standbilder und Slow Motion der doch dann persönliche Eindruck, der glaube ich schon schlussendlich dann ganz, ganz wichtiger ist von einem Schiedsrichter in der Dynamik, vielleicht hinten angestellt wird.
Du redest von der Aktion, wo dann die rote Karte zurückgenommen wurde.
Richtig, richtig.
Genau. Wobei das ja genau der umgekehrte, eher der seltenere Fall ist, weil meistens ist ja die Verlangsamung, die Zeitlupe viel brutaler und heftiger sieht dann ein Foulspiel aus, nicht? Weil normalerweise sagt man in der Dynamik, das war ein Zweikampf und dann sieht man die Zeitlupenbilder und dann ärgert man sich auch, finde ich, sehr oft, auch wir Reporter, wenn dem Schiedsrichter beim On-Field-Review vom VAR nur die Zeitlupe vorgespielt wird und dann denkt man sich, ja, ja, okay, jetzt muss er natürlich dann vielleicht die härtere Sanktion treffen und in Wirklichkeit war das ein dynamischer Zweikampf, der in der realen Geschwindigkeit für uns alle überhaupt nicht so heftig war. In dem Fall war es genau umgekehrt, er nimmt die rote Karte zurück. Ja, es wird, auch das ist jetzt ja auch nichts Neues und das gilt übrigens für alle Ligen. England, Deutschland, jede Woche, Italien, viele Diskussionen, sie verlagern sich halt ein wenig und das ein oder andere ist natürlich gerechter geworden oder vielleicht wurde zurückgenommen oder wurde dann eben gegeben, aber viele andere Dinge bleiben dabei, im Übrigen auch bei einem Spiel in der Woche davor. Da finde ich, abgesehen von dem Tor oder der Lackner-Geschichte, die Strafraumgeschichte mit Sabitzer Radlinger ist ja auch eine, nicht? Wo man sagen kann, warum hat es da keinen Strafstoß gegeben? Ne?
Oder Geld-Rot für
Also ich wollte nur sagen, es sind viele Dinge, über die man natürlich reden kann. Es gehört dazu, genauso wie auch sehr fair angesprochen von Maximilian Senft, wie die vergebenen Tormöglichkeiten der Mannschaft. Und das einen Satz nochmal, der Alfred das gesagt hat, genau. Das zeichnet ja auch einen jungen Menschen, der 33 ist, dass er sich mehr im Zaum hat als mancher Funktionär, der es verriet, wie wir dann auch feststellen durften.
Ja, waren nicht so schöne Szenen dann nach dem Unentschieden bei der WSG Tirol, aber lassen wir das und am besten wäre es natürlich, dass der VAR bei keinem Fußballspiel Thema ist. Alfred, deswegen spreche ich dich jetzt gar nicht auf das Thema an, aber das wird, Martin, du hast es auch gesagt, weiterhin nicht nur in Österreich ein Wunschdenken bleiben. Jetzt habe ich schon gesagt, 3 Punkte Rückstand beträgt der Rückstand der SV Kuntermatik Ried auf die Altacher, dazu das Sternchen für die Vorarlberger. Alfred, es gibt einen wunderschönen Song, Wunder gibt es immer wieder. Wäre es ein Wunder für dich, wenn die Rieder jetzt noch den Ligaerhalt schaffen?
Wer singt denn den?
Ich wusste es. Ich habe es jetzt aber leider in der Schnelligkeit vergessen. Weißt du, wer dieses Lied singt?
Ich kann es nicht. Nach Helene Fischer.
Nein, die war doch damals noch gar nicht auf der Welt, Alfred.
Na dann der König von Mallorca.
Geh bitte.
Ich google. Mehr kenne ich ja nicht. Jürgen Dresden, Spieler, Alfred. Aber das ist ja deine Musik, da kennst du ja auch den
Schlager. Katja Epstein war es. Jetzt haben wir es.
Katja Epstein,
okay. Ja, du bist anscheinend kein Fan von ihr, aber lassen wir das Thema. Wäre es ein Wunder, wenn die Rieder den Ligaerhalt noch schaffen?
Nein, weil Wunder sind Erscheinungen, die nicht erklärbar sind mit naturgemäßen Abläufen, Gesetzmäßigkeiten. Während im Fußball, wenn ein Spiel so ausgeht und dann so ausgeht, man 6 Punkte holt und die anderen holen plötzlich nur einen, wo sollte das Wunder sein? Es sei denn, plötzlich passiert Folgendes, ein Weitschuss, der Ball in der Luft dreht um und geht ins eigene Tor dann. Also das wäre dann ein Wunder, aber das haben wir noch nie gesehen.
Wunder ist es nicht. Gut, ich habe gewusst, dass so eine Ausführung von dir kommen wird. Deswegen war die Frage auch gleich an dich einmal als erstes gerichtet. Maximilian Senft, Ihr Stimmungsbild ist ungebrochen. Die Widerstandsfähigkeit ist nach wie vor sehr hoch, haben Sie auch im Interview angesprochen. Aufgeben gibt es noch lange nicht.
Ja, definitiv. Und ich sehe es auch so, also es braucht jetzt kein Wunder. Die Wahrscheinlichkeiten, die sind sicher gegen uns gerichtet, aber dennoch, es ist im Fußball schon oft passiert, dass über 2 Spieler hinweg sich solche Konstellationen noch drehen können. Ich habe es selbst erlebt, damals gemeinsam mit Gerhard Stuber in Barnsley. Wir hatten auch noch 2 Spiele. Es war eine ganz ähnliche Situation. Wir brauchten auch 6 Punkte und das war auch gegen nicht so kleine Gegner mit Nottingham Forest und Brentford. Das haben wir auch ein bisschen Glück gebraucht von anderen Gegnern. Also ich habe es selbst schon mal erlebt. Ich weiß, es ist möglich. Und Wunder braucht es keins, aber es braucht schon einen riesen Kraftakt von uns und vor allem eine richtig gute fußballerische und kämpferische Leistung an den 2 Wochenenden.
Apropos Barnsley, am Sonntag, ne, spielen sie gegen, in Wembley gegen Peterborough um den Aufstieg wieder in die
in Peterborough.
Champions League.
Verfolgen Sie noch Ihren ehemaligen Arbeitgeber Maximilian Senft, Barnsley?
Ja, natürlich. Man schielt immer mit einem Auge spurweit auf die Tabelle und bei dem einen oder anderen Verein kennt man noch Personen, die vor Ort sind. In Barnsley hat sich doch sehr, sehr viel getan, jetzt seitdem ich nicht mehr da bin. Sind wenig Leute nur mehr vor Ort, die damals da waren, aber ja, natürlich verfolgt man die Ergebnisse.
Ja, und ich fand es ganz interessant bei der Ernennung als Cheftrainer. Ihrerseits hat der Verein auch bekannt gegeben, Maximilian Senft, der hat schon Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg, eben mit dem FC Barnsley. Da stellt sich natürlich die Frage, was braucht es im Kampf gegen den Abstieg? Viel Emotionen, aber dann auch eine Art Gelassenheit.
Ja, sicher eine gewisse Mischung daraus und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man trotzdem ja beharrlich bei seinem Weg bleibt und das hat uns damals zumindest, denke ich, ausgezeichnet und in allererster Linie in der Führung in Gerhard damals, dass wir ja sozusagen unser Ding weiter durchgezogen haben und da nicht zu zweifeln begonnen haben. Und das ist dann ganz, ganz schwer, wenn es nicht so läuft, wenn die Ergebnisse nicht so stimmen und ich denke, das ist ein großer Hebel zusätzlich natürlich ja zu der ganzen emotionalen Ebene, die da mit reinspielt. Ohne Sieg im Gepäck ist jede Trainingswoche ein Stück weit schwerer und braucht nochmal mehr Kraft und Energie. Und das ist diese Woche ja natürlich wieder gefragt.
Alfred, wir sprechen ja sehr oft über Entwicklung, den nächsten Schritt setzen. Ich weiß, du liebst diese Formulierungen. Maximilian Senft ist einen sehr beachtlichen Weg gegangen, wie ich finde. War zunächst einmal Videoanalyst, dann Co-Trainer beim FAC unter Thomas Eidler, dann Thomas Letsch bei der Wiener Austria, dann war beim SC Pinkerfeld im wunderschönen Burgenland Cheftrainer in der Burgenlandliga. Wie findest du diesen Weg?
Ja, wenn du dich erinnerst, habe ich ja schon einmal skizziert, was, glaube ich, noch immer gültig ist aus meiner Sicht. Der Weg eines Trainers an die Spitze oder sagen wir so in Bereich, wo man Cheftrainer wird mit in großen Ligen oder Österreich ist eine große Liga, gilt also auch für Österreich, ist aus meiner Sicht so zu sehen, dass du erst einmal im Nachwuchs arbeitest und zwar schon ein paar Jahre, dass du einmal von unten weg einmal das Spiel im Nachwuchs verstehst. Dann bist du dann am besten Assistent in der zweiten Liga, dann Chef in der zweiten Liga, dann Assistent in der ersten Liga und dann Chef in der ersten Liga. Also ich glaube, dass es ein stufenweiser Prozess ist, der aus meiner Sicht insofern einzuhalten ist, weil vieles, was du dort lernst, kannst du nicht lernen, wenn du sofort in der ersten Reihe stehst. Ja, du lernst eigentlich dann eher als auch Zuseher, zwar involviert in die ganze Angelegenheit, aber als Betrachtender oder ein Beobachtender, wie der andere das löst, in welchen Situationen, wie er argumentiert, wie und so weiter und so fort. Es ist also vor allem ein Lernen im Bereich des sozialen Aspekts. Ja, natürlich jeder Trainer und selbst wenn er schon in den Nachwuchsteams arbeitet und dann später vielleicht bei Amateuren und dann bei Profis und so weiter, beherrscht natürlich das Handwerkszeug, Trainingsgestaltung etc. Das ist aber nicht die Thematik. Die Thematik ist die psychosoziale Ebene. Wie wirst du selber fertig mit den Problematiken, die sich im Profifußball auftun? Und wie wirst du es im Umgang mit anderen fertig, sozusagen, also der soziale Aspekt? Deshalb glaube ich, dass große Trainer alle auch einen hohen psychosozialen Charakter besitzen, der sie befähigt, eben dieses Werkel am Laufen zu halten.
Also wo ich dem Alfred ja absolut zustimme, ist, ich glaube einfach, ein umso größer der Erfahrungsschatz, bevor es dann soweit ist, umso besser kann man dann die Situation, mit den Situationen einfach umgehen. Und es ist so, dass ich jetzt in der zweiten Liga noch nicht Cheftrainer war, aber ja, auf Co-Trainer-Ebene im In- und Ausland war, auch in der ersten, zweiten Liga, dann ja, als Cheftrainer bis auf die zweite Liga, die dritte, vierte auch schon und auch den Jugendbereich durch habe. Also ja, ich denke, ja, wann ist dann schon der wirklich hundertprozentige richtige Moment? Ja, es ist ja auch im Fußball so, dass nicht hier 5000 Fußballtrainerjobs zur Verfügung stehen in Österreich und man muss irgendwo auch dann abwägen, ergreife ich jetzt die Chance oder nicht. Da habe ich mich einfach und fühle ich mich weiterhin absolut bereit dazu. Dementsprechend gebe ich schon in der Grundessenz im Alfred absolut recht.
von Ihrer Grundphilosophie, Spielausrichtung, wie wichtig ist es Ihnen, die eigenen Stärken der Mannschaft hervorzuheben, ist ja auch immer Thema, und wie viel Gegneranalyse ist immer dabei?
Ja, das ist immer ein Mix, wobei der Fokus schon sehr stark auf unser Spiel und vor allem unsere Lösungen gegen den Gegner fokussiert sein sollen. Also ich denke, die Spieler und die Mannschaft braucht jetzt nicht jede Information über den nächsten Gegner. Im Trainerteam behandeln wir das schon, sondern da geht es dann konkret um spezielle Lösungsvorschläge in unserer Idee. Und so läuft im Normalfall auch bei uns die Spielvorbereitung ab. Es geht ganz, ganz stark um unsere Lösungen, die dann schon auch natürlich spezifisch auf den Gegner mal angepasst werden, selbstverständlich. Aber es gibt auch ein paar nicht verhandelbare Verhaltensweisen, die man gegen jeden Gegner sehen will.
Ja, und mit Gerd Struber natürlich steckt sehr viel, wie soll ich jetzt sagen, Red Bull-DNA in der Spielweise. Thomas Letsch, Robert Ibertsberger haben Sie auch mit ihm gearbeitet. Ist das etwas, wo Sie sagen, dieses Angriffspressing, wobei das der FC Red Bull Salzburg jetzt gar nicht mehr so stetig umsetzt, dieses radikale Angriffspressing, sage ich jetzt, ist das schon etwas, was in Ihrer Spielphilosophie fest verankert ist?
Also was definitiv fest verankert ist, ist, dass wir oder dass ich bei meiner Mannschaft Bälle im Vorwärtsverteidigen gewinnen will. Aber auch da, ich darf auf den wahrscheinlich größten Trainer, den wir jemals in Österreich hatten, am Ernst Happel verweisen. Der hat auch schon mit dem Vorchecking damals gespielt. Also das ist jetzt, gibt es schon länger im Fußball und auch gerade mit unserem Beispiel Ernst Happel im österreichischen Fußball lange, aber dieses aktive Spielen, um den Ball dynamisch zu erobern, das ist sicher ein wichtiges Element in meiner Vorstellung von unserem Fußball.
Alfred, das hörst jetzt du besonders gerne, oder? Ich weiß, du hast jetzt mit Sicherheit etwas zu sagen.
Ja, ich möchte Maximilian ein paar Fragen stellen in dieser Hinsicht. Ich habe ja schon einmal, glaube ich, eben im Podcast die Forderung darin gestellt, dass junge Spieler vor allem die Hauptaufgabe es ist, vom Trainer her den jungen Spielern ein Bild zu vermitteln, ja, vom Fußball. Also nicht eine Ausbildung, die kriegt er sowieso durch das tägliche Training etc., sondern zu verstehen, was es bedeutet, Profifußballer zu sein. Und daher ist es meine Frage, Max, du hast ein paar junge Spieler dabei, Beganovic, Matic zum Beispiel, die ja noch vor kurzer Zeit auch bei den Amateuren dabei waren.
Diomande,
richtig. Hast du mit diesen jungen Spielern auch in diese Richtung gearbeitet, dass du von deinen Erfahrungsschatz, und der ist ja durchaus groß, auch wie wir schon gehört haben, diesen jungen Spielern auch ein Bild vermittelst davon, was es heißt, Profispieler oder Profifußballer zu sein? Da geht es nicht um Ausbildung und Red Bull DNA etc., sondern um das Größere und den größeren Kontext darüber.
Ja, absolut. Einerseits denke ich, ist es ja seit Tag 1 an mein Bestreben, dass wir einen Rahmen und eine Kultur im Verein haben, die es dann auch den jungen Spielern möglichst einfach macht, sich in diesem Profi, dieses Bild des Profis, sich schnell einzufügen, weil es im Idealfall auch gute Beispiele gibt in unserer Mannschaft, die dementsprechend vorangehen. Das bedeutet dann Spielvorbereitung, das bedeutet Spielnachbereitung, das bedeutet, dass ich, wenn das Training um 12 Uhr aus ist, dass ich nicht um 12.30 Uhr am Heimweg bin. Also da gehört ja viel, viel mehr dazu als jetzt rein die inhaltliche Ausbildung, wie von dir angesprochen. Und so versuchen wir ja dieses Bild sowohl von unserer Idee und was dann auf der jeweiligen Position natürlich gefordert ist, aber auch was das Drumherum betrifft, absolut zu zeichnen und gleichzeitig auch ein Stück weit dann trotzdem bei so jungen Spielern auch eine Unterstützung zu sein, weil gerade jetzt, du hast das angesprochen, Diego Madrić oder Belmen Beganovic, die haben dann ihre ersten Bundesliga-Tore gemacht, dann wissen wir auch, wie der Profifußball funktioniert, dann wollen schnell viele Medien ein Interview, dann gibt es Spielerberater etc., also da prasselt dann sehr viel ein auf die jungen Spieler und es ist dann schon eine Herausforderung, dass man die Jungs bei der Sache hält, aber ich finde, gerade die zwei haben das bis jetzt wirklich sehr, sehr gut gemacht und bleiben beim Fußball und lassen sich meiner Meinung nach auch nicht zu viel von den Geräuschen rundherum ablenken und das noch dazu in einer Situation, die jetzt auch nicht gerade sehr einfach ist, muss man sagen.
Absolut, ich wollte es gerade ansprechen, weil wir ja auch hier, wie gesagt, oft über Entwicklung sprechen und in der Qualifikationsgruppe, wie kann man da überhaupt Spieler individuell auch weiterbringen, mannschaftstaktisch. Also Martin, eins sei dann schon erwähnt, wir haben sie gerade gehört, Diego Madrić und Belim Beganovic, in der Bundesliga, die haben aufgezeigt, junge Eigenbauspieler, dazu auch noch Junior Diomande, der auch sein erstes Bundesliga-Tor unter Maximilian Senft erzielen konnte. Das ist alles andere als selbstverständlich, oder?
Man sieht ja auch durchaus die Handschrift von einem Trainer, das muss man ja sagen, aber gerade in der Qualifikationsgruppe, wo ja viele sagen, es geht eben ums Überleben, in erster Linie geht es um den Klassenerhalt, der Abstieg ist einfach viel teurer und gerade die SV Ried weiß es, was es heißt, abzusteigen. Insofern ist es eben auch eine sehr verzwickte Situation, jetzt zwei Runden vor dem Ende. Aber trotzdem hat man den Eindruck, wenn man etwa die Rieder gesehen hat, auch in diesem Spiel in Altach, also vor einem guten Monat, wo man wahrscheinlich bis heute sich fragt, wieso man nur 1-1 spielt, nachdem dieses Spiel für die Rieder einfach sehr gut gelaufen ist, auch spielerisch. Man den Eindruck hatte, da ist eine Mannschaft, die eher Fußball spielt, die anderen, die versuchen halt eher irgendwie zu kämpfen. Ja, aber es gibt eben viele Wege, im Fußball erfolgreich zu sein, könnte ich sagen. Auf einem höheren Level hat man jetzt vor kurzem wieder gesehen, Bayer Leverkusen gegen die Roma, José Mourinho wird sagen, was wollt ihr? Ich bin im Finale und es ist vielleicht nicht so schön anzusehen. Aber ich wollte sagen, da vielleicht kann der Max Helm sagen, er hat natürlich schon etwas versucht. Es sind auch Spieler vor allem, und um deine Frage konkret zu beantworten, Otto, Spieler dabei, die mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren in ihrer Karriere noch von sich hören machen lassen werden. Die Frage ist nur, sind sie dann noch bei der SV Ried? Weil das wäre eigentlich das Ziel wahrscheinlich, dass man mit so einer Mannschaft eben auch die Klasse hält und vielleicht dann auch wieder mal eine ruhigere Saison haben kann.
Ja, wir sind dabei, ein harter Kampf gegen den Abstieg. Und Max Senft auch, was mir auffällt, sie sind jetzt keiner, der jammert, würde ich jetzt einmal sagen. Tim Blavatic fällt jetzt leider für den Rest der Saison aus. Der Abwehrchef, unglaublich wichtiger Spieler, hat sich ja zuletzt gegen die Altacher schon verletzt, musste ausgewechselt werden. Trotzdem, sie sind jetzt nicht jemand, der dann, sage ich jetzt einmal, negative Sachen sucht, sondern immer positiv vorausblickt und sich den Aufgaben auch ganz klar stellt.
Ich denke, es hilft jetzt auch nicht und es ist ja auch nicht viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre wen, sondern das ist ja das Stück weit auch tägliche Brot eines jeden Trainers. Du musst ja ständig improvisieren. Du kriegst in der Früh eine Krankmeldung von einem Spieler, es verletzt sich ein Spieler, es kommt ein Spieler schneller zurück als gedacht. Also es ist ja jeder Trainingstag und jeder Spieltag voll mit solchen kleinen Hindernissen und das ist sicher ein größeres Hindernis, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der Tim Blavatic war schon ein absoluter Schlüsselspieler im ganzen unteren Playoff jetzt, sowohl von den Scorern als auch von der Persönlichkeit und vom Verteidigen. Und ja, trotzdem auch hier werden wir unsere Lösungen finden, wie wir unsere Verteidigung neu aufstellen und sind dementsprechend da lösungsorientiert und sind jetzt mittendrin in Wirklichkeit diese Abwehr fürs nächste Spiel zu formen und im Training auch im Zusammenspiel eben gemeinsam auftreten zu lassen.
Ich wollte nur sagen, es hilft dir nichts immer zu sagen, wer noch fehlt, aber über den Stefan Nutz spricht jetzt gar keiner mehr. Ne?
Das ist ja ein guter Punkt, Martin.
Die ganze Quali-Gruppe und das ist ein Unterschiedsspieler, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er vielleicht nicht mehr der Schnellste ist.
Den Pass hinter die Abwehrkette, den wunderschönen Pass in die Tiefe, den kann er wie kaum ein anderer in Österreich, ist Fakt. Und Max Senft, wenn ich richtig informiert bin, dann glaube ich, läuft Ihr Vertrag im Sommer aus bei der SV Kuntermatik Ried. Ganz egal in welcher Liga, würden Sie gerne weitermachen in Oberösterreich? Bei den Wikingern?
Also ich fühle mich absolut wohl hier, hier in Ried. Als Wiener, bevor ich nach Ried gekommen bin, hat mich der ein oder andere gewarnt. Es ist, dass es ganz eigen sein kann in Ried, aber kann ich gar nicht bestätigen. Ich bin ja seit Sommer da und habe ja davor die zweite Mannschaft trainiert. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es gibt auch aktuell beidseitig gute Gespräche. Man wird dann, denke ich, in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen wird man dann auch sehen, wohin die Reise schlussendlich geht.
Ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man beim SC Pinkerfeld scoutet für die zweite Mannschaft. Volkan Fierla, der sportliche Leiter, hat das anscheinend gemacht. Wie war da der Austausch, dass er das durchgebracht hat? Er wollte sie meines Wissens unbedingt für die zweite Mannschaft haben. Wie dankbar sind Sie ihm auch, wenn es das Wort Dankbarkeit überhaupt gibt in diesem Geschäft, dass er sich für Sie damals entschieden hat? Ich finde es auch ein mutiger Schritt gewesen. SC Pinkerfeld, ich als Burgenländer kenne natürlich den Verein, aber ansonsten ist wahrscheinlich überschaubar.
Ja, ich glaube, dass mich der Wolfgang Fierler jetzt nicht rein über Scouting beim SC Binkerfeld sozusagen entdeckt hat.
Thomas Eidler hat ihm einen Tipp gegeben, glaube ich.
Aber ja, selbstverständlich bin ich ihm dankbar, weil sich dadurch einfach eine super Konstellation ergeben hat können. Und ja, ich denke, der Wolfgang hat einfach ein sehr, sehr weitreichendes Auge in Österreich, beobachtet den Markt sehr, sehr gut. Und gerade als S-Favorit musst du dich ja auch mal, kannst du dich jetzt nicht rein im oberen Playoff nach Spielern oder Trainern Ausschau halten, sondern du musst ja auch die unteren Ligen durchforsten. Und da ist der Wolfgang schon jemand, der ein sehr gutes Netzwerk hat und gleichzeitig auch, denke ich, ein gutes Auge.
Ja, Netzwerk ist immer sehr wichtig. Alfred, wie gut wäre der SV Gundomatik Red beraten, mit Maximilian Senft über diesen Sommer hinaus zu verlängern?
Du hast vorhin den Präsidenten ins Spiel gebracht.
Ich?
Ja, indem du gemeint hast, oder warst du Martin, dass man bei dem Spiel gegen die WSG manche Wortmeldungen gehört hat.
Das war der Martin, das war nicht ich.
Na gut, dann warst du Martin.
Richtig stimmt.
Gut, also Herr Präsident Daxl, den ich auch natürlich kenne, der hat auch sehr viel Herzblut dabei für diesen Club. Das muss man ja auch einmal erwähnen. Das heißt, alles, was sein Bestreben ist, ist, dass es dem SV unter Matik Ried gut geht.
Der,
natürlich.
Natürlich will er, dass es gut läuft. Aber wenn ich mir die Personalentscheidungen in den letzten 2-3 Jahren anschaue, dann muss ich sagen, wo ist da eine gewisse Kontinuität? Und da wird einmal kommen Trainer, wo man genau weiß, da geht es in erster Linie Dreierkette, Fünferkette und dann kommen wieder Trainer, die anders spielen wollen, der nächste. Also ich brauche es nicht aufzählen, aber Herauf Muslic, das ist ja ungefähr wie Tag und Nacht,
aber,
so geht es weiter. Also,
von der Spielausrichtung.
Warte. Du bist mir jetzt hineingegrätscht, bevor ich meinen letzten Satz dazu sagen wollte. Und ich glaube, dass es so ist, dass der Herr Daxl sehr wohl, genauso wie der Trainer Senf, der Experte Tata, der Kommentator Rosenauer oder wer auch immer, eine lernfähige Person ist, nämlich insofern, dass er sieht, was ist in der Vergangenheit, was habe ich getan und was ist daraus geschehen oder nicht gut geworden. Und jetzt stehe ich bei einem Punkt, wo ich wieder hergehen könnte, Senf weg und einen neuen holen. Oder ich entscheide mich, wenn ich überzeugt bin von Senf, eine Kontinuität, von der du gerade gesprochen hast, ins Land ziehen zu lassen, vielleicht eben dann heute halt nur in der zweiten Liga, aber trotzdem im Gesamtkonstrukt dann wieder aufzusteigen und dann schon viel mehr an Fleisch zu haben, als es in der Vergangenheit eben so passiert ist. Daher glaube ich, der Herr Daxl ist ein Mann, der genauso wie du, ich und alle anderen Menschen lernfähig ist und in diese Richtung wird sicherlich der Gedanke sein. Die Frage ist, ob Max Senf vielleicht auch von anderen Clubs dann Angebote hat und vielleicht ein Angebot von Ried ausschlagen wird.
Ja, da fragen wir gleich nach. Gibt es schon Angebote von anderen Vereinen, Maximilian Senft?
Also in der aktuellen Situation ist alles, was in meine Richtung irgendwo herangetragen wird, liegt tatsächlich bei meinem Berater und ist in dieser Situation auch nichts, was mich tangiert, damit ich weiterhin da mit dem Kopf im vollen Fokus auf diese 2 Spiele richten kann. Und ich denke, wenn diese 2 Spiele gespielt sind, dann wird man sich das in Ruhe anhören, aber aktuell ist es auch so deponiert, dass da kein Interesse und vor allem keine Gehirnkapazität aktuell für andere Vereine da ist.
Haben Sie eigentlich so etwas wie einen Karriereplan? Ich nehme mal stark an, da ist jetzt nicht drinnen gestanden, mit 33 Jahren Cheftrainer in der Bundesliga zu sein, oder?
Puh, Karriereplan als Fußballtrainer ist, glaube ich, was ganz, ganz schwer Umsetzbares. Natürlich strebe ich schon irgendwo danach, die besten Fußballer trainieren zu dürfen. Also das ist ja schon einer der Hauptantriebe ist, dass man sehr, sehr guten Fußballern beim Fußballspielen ein Stück weit auch zuschauen darf. Man trainiert sie gleichzeitig, aber man steht ja auch mit ihnen am Platz. Und dementsprechend habe ich immer schon die Ambition gehegt, möglichst gute Fußballer zu trainieren. Aber ich glaube, ein Karriereplan in dem Sinn macht nicht unbedingt Sinn, weil es dann doch sehr, sehr oft anders kommt. Ich habe das selbst auch schon erlebt, dass es mal dann bei Austria Wien vorbei war, dann über WRC wieder nach England geht. Also es ändern sich die Dinge so schnell im Fußball. Ich glaube, es macht schon Sinn, so ein Stück weit ein fernes Bild zu haben, ohne sich dazu zu klar darauf zu fokussieren, welcher Verein oder welche Station das sein muss. Und wie gesagt, also aktuell bin ich natürlich ja, sehr glücklich, dass ich in der österreichischen Bundesliga Trainer sein darf. Das ist ein absolutes Privileg und bin damit ja, auch sehr, sehr glücklich.
Worauf ich hinaus wollte, sind drei italienische Mannschaften jeweils in einem europäischen Finale. Von der Herangehensweise bzw. welcher Fußballspielweise schauen Sie besonders gerne zu? Serie A oder doch dann die Premier League oder ist es gar La Liga in Spanien?
Das ist ehrlicherweise so von Phase zu Phase unterschiedlich. In der aktuellen Phase schaue ich eigentlich kaum irgendeinen anderen Fußball. Man ist aktuell jeden Tag mit so viel eigenen Videobildern der Gegner beschäftigt, dass ich dann am Abend auch mal froh bin, wenn ich zu meiner Familie komme und wir vielleicht mal nicht über Fußball reden oder nicht Fußball schauen oder mal in ein Buch reinschauen kann vorm Schlafen gehen. Aber grundsätzlich wechselt es, je nachdem, welche Teams gerade ja, ein Stück weit spannende Spieler haben oder einen interessanten Spielstil. Das reicht von Deutschland über England, über Italien. Da bin ich eigentlich, ja, da habe ich keine klare Präferenz, sondern es ist je nachdem, zu welchem Zeitpunkt gerade Teams sehr, sehr interessant spielen. Also ich denke, gutes Beispiel jetzt mit Brighton diese Saison unter De Zerbi, der wieder neue, wo man ja neue Aspekte des Offensivfußballs wieder sieht, die er auch schon in Italien gezeigt hat, aber die jetzt sicher ein Stück weit nochmal präsenter sind als aktuelles Beispiel. Aber noch einmal, also ich habe keine Länderpräferenz per se.
Brighton finde ich ein super Beispiel. Also, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Zeit haben, schauen Sie sich ein Spiel von Brighton an. Alfred, rechnest du damit, dass wir noch einiges von Maximilian Senft hören werden, beziehungsweise sehen werden in seiner Karriere als Cheftrainer?
Das ist bestimmt der Fall. Ja, also ich glaube, jeder, der die schwierige Situation bei der SV Gundamatik Ried betrachtet von außen, sieht aber einen verantwortlichen Cheftrainer, der nie die Nerven verliert. Wobei natürlich das beim Spiel gegen die WSG war dann schon sehr an der Grenze des Zumutbaren auch für einen Trainer. Das heißt, er hat immer auch den Überblick und so weiter, was gerade auf dem Spielfeld der Fall ist. Und das ist wichtig. Das sehen auch verantwortliche Präsidenten. Daher glaube ich, der Max wird sicherlich Karriere machen. Und in 10 Jahren machen wir wieder einen Podcast. Dann bin ich 70 und er ist jetzt dann, wie alt? 43?
43 ist er dann.
Ja, und du wirst uns von der Insel Rede und
das ist einmal eine Antwort stehen. Das unterschreiben Sie sofort, oder?
Ja, ich habe ja nicht gesagt, welche Insel, das kann ja auch sein.
Fußballerisch gibt es nur eine Insel, oder?
Fußballerisch gibt es eine Insel, zum Leben gibt es andere Inseln, glaube ich auch, die ganz in Ordnung sind. Ja.
Auf jeden Fall, wo es auch sehr viel Sonne gibt und mehr, aber die Premier League, das wäre schon etwas, Maximilian, oder?
Ja, also wenn wir dann wieder beim Thema sind, die besten Spieler der Welt trainieren, dann wissen wir alle, wo die aktuell ihren Platz haben. Das ist in England. Aber ja, noch einmal, wir haben jetzt Abstiegskampf gegen Hartberg. Also es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, denke ich, jetzt von Inseln etc. zu träumen.
Auch hier wieder sehr bodenständig, sehr analytisch, genau die richtigen Worte gewählt, wie ich finde, wirklich. Dann gut, sprechen wir gleich darüber. Wie geht's aus? Wie spielt Ihr Team in Hartberg wie die Altacher gegen die Lustenau im Vorarlberger Derby?
Ja, wir werden alles daran setzen, dass wir das Spiel gewinnen. Ich denke, wir haben einen sehr guten Plan und vor allem haben wir auch eine Mannschaft, die weiterhin diesen Glauben hat und jeden Trainingstag nutzen, um sich ideal vorzubereiten auf das Spiel und gleichzeitig drückt man selbstverständlich Lustenau die Daumen. Ich denke, die haben schon jetzt auch über die ganze Saison gezeigt, welche Qualität sie haben. Finde ich sehr gute Führung mit Markus Mader und gleichzeitig sehr interessante Spieler. Wir drücken Ihnen die Daumen, wenn Sie so spielen wie bisher in der Saison, denke ich, dann wird es auch was mit dem Sieg von Lustenau.
Ja, schöne Grüße an dieser Stelle nach Lustenau, natürlich auch nach Altach, Klaus Schmidt und Markus Mader. Auch das sind hervorragende Trainer. Alfred, warum kommt es am letzten Spieltag dann noch zum großen Showdown, dass da noch alles offen ist? Oder rechnest du damit, dass es gar an diesem Spieltag schon, ja, unter Anführungszeichen, leider aus Sicht der SV Gundamatik Ried eine Entscheidung geben wird?
Na, schau dir das Programm an und dann siehst du, Altach hat jetzt das Derby gegen Lustenau.
Ganz genau. So,
Lustenau kämpft noch um diesen begehrten Platz für das Halbfinale im Conference League Playoff, Halbfinale. Das heißt, die werden gar nichts herschenken, zum einen aus diesen Gründen, aber zum anderen, sie waren jetzt jahrelang ein Niemand, unter Anführungszeichen, im Ländle. Und jetzt plötzlich kann man dem eingesessenen Club im Ländle, Altach, die Show stehlen, wenn die Altach absteigen. Also da, glaube ich, gibt es noch ein Zubrot dazu, zu diesem sportlichen Aspekt, dass man eben diesen Platz noch erreichen kann, also auch einen Renommee-Aspekt. Das heißt, ich glaube, Lustenau wird alles reinhauen, damit man das Derby gewinnt. Das bedeutet für die SV Ried, in Hartberg muss mindestens einmal ein Punkt her. Dann geht es für Altach gegen die WSG. WSG jetzt mit diesem Sieg auswärts lebt plötzlich auch wieder im Kampf um diese begehrten Plätze. Das heißt, wenn die auch noch dabei sind, werden die auch versuchen, das Spiel gegen Altach zu gewinnen. Und dann kommt es zum Heimspiel gegen den WRC. Also Entschuldigung, warum soll das nicht alles möglich sein? Daher, ich glaube schon, dass es am Ende des 32. Spieltages, also sozusagen erst zum Showdown kommt.
Ich stimme dem Alfred zu. Punkt.
Und Marc Senft, abschließend, wie viele Punkte holt Ihre Mannschaft noch und wie viele die Altacher?
Also wir holen mal 6 Punkte und wir hoffen, dass die Altacher weniger holen.
Das würde sich dann ausgehen mit dem Ligaerhalt und da wünschen wir Ihnen natürlich, wie auch allen anderen Vereinen, alles Gute dafür. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Ihnen. Maximilian Senft, hat wirklich Spaß gemacht, war hochinteressant und vielen Dank fürs heutige Dabeisein und alles Gute, wie gesagt, für Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut, war eine sehr unterhaltsame Runde.
Auch wenn wir hier und da technische Probleme hatten, ich darf es ja verraten, aber Alfred, das lag heute nicht an dir und auch nicht an deiner Internetverbindung.
Wie du weißt, war ich nach Schneckel Pohaska der beste Techniker des österreichischen Fußballs. Ich habe nie technische Probleme.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank auch an dich, Martin. Schön war's.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Am Sonntag, da geht es dann mit der Meistergruppe weiter. Der Titelkampf ist ja schon entschieden. Der FC Red Bull Salzburg steht als Meister fest. Die Salzburger treffen zu Hause auf die Klagenfurter. Danach gibt es die große Meisterfeier. Dazu bekommen es die Rapidler mit Sturm Graz zu tun. Und der LASK trifft auf Austria Wien. Auch hier beginnen die 3 Spiele um 17 Uhr. Dazu gibt es dann auch noch am Samstag die 9er-Konferenz der deutschen Bundesliga. Dort gibt es auch noch den Titelkampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Wer sichert sich dort die Meisterschaft und dazu dann auch noch über das gesamte Wochenende, wie gewohnt, die Premier League. Ich sage vielen Dank, wie gewohnt, fürs heutige Zuhören. Verbringen Sie noch einen schönen Tag. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich schon. Bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.